Warum ist es für Christen und ganz natürlich dann auch für Gemeinden so wichtig, dass wir uns mit Gaben beschäftigen? Stupst du den einmal an? Dienst, entdecke dein Potenzial, steckt ja manches drin. Am vergangenen Sonntag gab es nämlich eine interessante Rückmeldung. Eine mutmaßende Rückfrage. Sag mal, braucht ihr Mitarbeiter, dass ihr jetzt das Thema hier so breit behandelt? Ehrlich gesagt, das war nicht der Hintergedanke dabei, sondern es war wirklich auch der Wunsch da und die Frage da, Mensch, das hätten wir gerne. Also ein Seminar, wo es darum geht, Gaben zu entdecken. Und ich glaube noch mehr, es gibt wirklich diesen für mich einfachen und schlichten Grund, wenn Gott uns etwas schenkt, dir etwas schenkt. Hey Leute, seid ihr nicht neugierig, was er euch schenkt? Also ich bin immer neugierig, wenn da so ein Paket kommt und das ist eingepackt, das muss nicht mal schön eingepackt sein, da reicht auch Zeitungspapier, aber ich bin neugierig und dann möchte ich wissen, was da drin ist. Und dann wird das ausgepackt. Martina muss wieder herhalten. Bei Martina weiß ich genau, das schönste Geschenkpapier, das ist vergebliche Liebesmühe. Auf, ich will daran. Also, und genauso wünsche ich mir das für dieses Thema Gaben. Ich möchte wissen, was ist denn da drin? Was ist für mich da drin? Was hat Gott für mich bereit? Und aus diesem Grund machen wir das Ganze, beschäftigen wir uns damit und wollen wir da gucken und damit wir Gaben entdecken, entwickeln, einsetzen. Kennt ihr die? So ähnlich war das Thema eben halt auch, aber eben halt nur so ähnlich. Einer für alle, alle für den einen. Da merken wir, da steckt der Gedanke, wir stehen füreinander ein. Einer für die anderen und alle für diesen einen. Wenn der Not hat, dann helfen wir aus. Aber unser Thema heißt eben einer für alle und alle für den einen. Also, einer für alle, jeder von uns steht für alle anderen ein und arbeitet in Ergänzung mit ihnen. Und das, was wir eben im Gebet gemacht haben, einer für alle, für die anderen in unserer Gemeinde, wir stehen ein. Und wir alle leben und arbeiten für den einen, für Gott. Das ist eigentlich so selbstverständlich und doch so wenig praktikabel. Weil oft sieht das ganz anders aus. Da geht es doch um erste Plätze, erste Reihen. Und damit meine ich jetzt nicht heute Morgen das Gedrängel hier vorne, das war spannend, sondern wer ehrlich ist, der muss hinzufügen, soweit die Theorie in der Praxis, leben wir oft nebeneinander her und manchmal arbeiten wir sogar gegeneinander. Und das alles in einer Gemeinde kriegen wir hin. Und ich möchte euch mit einen Text hineinnehmen. Ich werde vielleicht gar nicht so sehr nachher wortwörtlich auf diesen Text eingehen, aber ihr werdet merken, alles, was ich sage, hat damit zu tun, weil dieser Text ist sehr, sehr bildlich, sehr klar, sehr deutlich und sehr herausfordernd. Also 1. Korinther 12, Abvers 12, das sind einige Verse, ich warne euch vor, also gut zuhören oder am besten die Bibel in die Hand nehmen und selber mitlesen. Es ist wie beim menschlichen Körper. Er bildet eine Einheit und besteht doch aus vielen Körperteilen. Aber obwohl es viele Teile sind, ist es doch ein einziger Leib. So ist es auch mit Christus. Denn als wir getauft wurden, sind wir durch den einen Geist alle Teil eines einzigen Leibes geworden. Egal, ob wir Juden oder Griechen, Sklaven oder freie Menschen waren. Und wir sind alle mit dem einen Heiligen Geist erfüllt worden. Der menschliche Körper besteht ja nicht aus einem einzigen Teil, sondern aus vielen. Selbst wenn der Fuß sagt, ich bin keine Hand, ich gehöre nicht zum Körper, gehört er nicht trotzdem zum Körper? Und wenn das Ohr sagt, ich bin kein Auge, ich gehöre nicht zum Körper, gehört es nicht trotzdem zum Körper? Wenn der ganze Körper ein Auge wäre, wo bliebe dann das Gehör? Wenn er ganz Gehör wäre, wo bliebe der Geruchssinn? Nun hat Gott aber jedem einzelnen Körperteil seinen Platz am Körper zugewiesen, so wie er es wollte. Wenn aber das Ganze nur ein Körperteil wäre, wie käme dann der Leib zustande? Nun sind es zwar viele Teile, aber sie bilden einen Leib. Deshalb kann das Auge nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht, oder der Kopf zu den Füßen sagen, ich brauche euch nicht. Vielmehr sind gerade die Teile des Körpers, die schwächer zu sein scheinen, umso notwendiger. Die Teile des Körpers, die wir für weniger ansehnlich halten, kleiden wir mit besonderer Sorgfalt. Und wenn wir uns wegen bestimmter Körperteile schämen, achten wir darauf, dass sie anständig bedeckt sind. Unsere anständigen Körperteile haben das nicht nötig. Doch Gott hat den Leib zusammengefügt. Er hat dafür gesorgt, dass die unscheinbaren Körperteile besonders geehrt werden. Denn im Leib darf es keine Uneinigkeit geben, sondern alle Teile sollen füreinander sorgen. Wenn ein Teil leidet, leiden alle anderen Teile mit. Und wenn ein Teil geehrt wird, freuen sich alle anderen Teile mit. Ihr seid nun der Leib von Christus. Jeder einzelne von euch ist ein Teil davon. Und Gott hat jedem in der Gemeinde seine Aufgabe zugewiesen. Da gibt es erstens die Apostel, zweitens die Propheten, drittens die Lehrer. Dann gibt es die Fähigkeit, Wunder zu tun. Manche haben die Gabe zu heilen, wieder andere können Hilfe leisten oder Aufgaben in der Leitung übernehmen. Wieder andere in unbekannten Sprachen reden. Sind etwa alle Apostel oder Propheten oder Lehrer? Haben etwa alle die Fähigkeit, Wunder zu tun? Oder haben alle die Gabe zu heilen? Können alle in unbekannten Sprachen reden? Oder können alle diese Sprachen deuten? Strebt nach höheren Gaben. Jetzt will ich euch einen Weg zeigen, der weit über das alles hinausführt. Viel Text, großartiges Bild, aber was wird damit deutlich gemacht? Warum muss Paulus das so in aller Ausführlichkeit Menschen schreiben? Ich weiß nicht, wer gerne noch Post bekommt, ob wir diese Post auch gerne bekommen hätten. Paulus schreibt das, weil es Spannung gab, weil das nicht so selbstverständlich war, weil das nicht so klar war. Da gab es Leute, die hielten sich für was Besseres, weil sie scheinbar besser oder höher oder anders begabt waren als die anderen. Und andere, die fühlten sich ja unwichtig, Randsiedler des Ganzen. Paulus rückt das gerade. Und mir geht es bei jedem biblischen Text so, dass ich mich immer wieder aufs Neue frage, warum ist das in Gottes Wort zu finden? Was hat das mit uns zu tun? Warum liegt es Gott am Herzen, dass wir das hören, dass ich das höre? Was kann und was soll ich daraus lernen? Und ich möchte euch 5 kurze Sätze mitgeben, ans Herz legen, aufgrund von diesem langen Text. Ein erster, einfacher Satz: Du gehörst dazu. Ich finde, das ist ganz, ganz toll. Schon Kinder hören das gerne. Du gehörst dazu. Das Gefühl, ich gehöre dazu. Zu einer Clique, zu einer Gruppe. Wie schmerzhaft ist es, wenn es heißt, nee, du darfst nicht mitspielen. Du kommst da nicht mit rein. Dann ist man schnell Außenseiter. Wer neu in eine Klasse reinkommt, der braucht diesen Anschluss. Freunde oder wer umzieht, Anschluss finden. Sich wohlfühlen, dazu zu gehören. Sich mit Gleichgesinnten treffen. Gerade in Zeiten von Mobbing und Wettbewerb und Leistung können wir den Wert des Dazugehörens, glaube ich, gar nicht hoch genug veranschlagen. Das bringt Sicherheit und Geborgenheit. Ich darf dabei sein. Nicht so, wir müssen draußen bleiben. Und warum bemühen wir uns um Integration von Flüchtlingen, von Migranten? Warum gelingt das oft nur sehr schwer? Oder Inklusion, wo wir auch sagen, Menschen mit einem Handicap, wir wollen sie dabei haben. Und es ist mit Arbeit verbunden. Wie können wir das als Gemeinde leben? Natürlich können wir uns darum bemühen, jeden wahrzunehmen, jeden herzlich willkommen zu heißen, der es wagt, die Gemeindetür zu öffnen. Und dann stellt es mir manchmal so als Karikatur vor, alles stürzt sich drauf zu. Aber Menschen merken es, ob sie willkommen sind oder nicht. Gemeinde ist keine menschliche Erfindung, sondern Gottes Schöpfung. Es ist nicht ein Zusammenschluss von Gleichgesinnten, sondern Gott stellt Menschen in eine Gemeinde. Er ruft sie quasi herein, denn das meint Gemeinde, Herausgerufene. Und Paulus verwendet das Bild vom Leib wirklich ganz bewusst, vom Leib Christi. Das heißt, nicht unser eigenes Bemühen fügt uns dazu, sondern Gott sagt, dich will ich dabei haben, dich füge ich hinzu zu meiner Gemeinde. Für die Welt ist das eine Herausforderung. In der Gesellschaft bleiben soziale, kulturelle und rassistische Verschiedenheiten bestehen und erschweren das Miteinander. Ich hoffe nicht in der Gemeinde. Weil das ist ja das, was Paulus sagt, Juden und Griechen, Freie und Sklaven, Männer und Frauen an anderer Stelle, all das kommt zusammen. Und wir sind sowas von unterschiedlich, auch in unserer Gemeinde. Man könnte das noch ergänzen. Also, es ist schwierig eigentlich von unserer Zusammensetzung. Da ist Spannung vorhanden, ja. Und trotzdem gilt, du gehörst dazu, unbedingt. In der Gemeinde gelten Gottes Maßstäbe für ein Miteinander. Wer dazugehört, wird nicht von uns entschieden, entscheidet sich nicht an Sympathie oder Antipathie oder mit der kann ich besser oder, sondern weil Gott uns aus der Welt herausgerufen hat und hineingerufen hat, hineingestellt hat. Und deshalb ist die Frage für jeden Einzelnen berechtigt, Gott, in welche Gemeinde stellst du mich eigentlich? Weil auf der einen Seite gehören wir zum weltweiten Leib Jesu Christi, durch alle Zeiten, alle Orte, alle Länder, ja, aber Leib Jesu Christi bildet sich und zeigt sich, konkretisiert sich auch immer am Ort, alle Christen in Stade und nächst kleinere Einheit ist unter anderem in Stade auch die Freie Evangelische Gemeinde. Und da dann zu fragen, Gott, in welche Gemeinde willst du mich denn einfügen? Ich bin bereit, ich möchte dazugehören, ich darf dazugehören. Und das zusammenzubringen. Und im Idealfall kommt dann so etwas dabei heraus. Das ist meine Gemeinde, die für mich einsteht und die zu mir hält. Meine Gemeinde. Ein zweiter Satz. Nicht weniger wichtig, du hast einen Platz, du hast deinen Platz. Es war damals geradezu revolutionär, so unterschiedliche Menschen eine neue Einheit bilden zu lassen. Ich habe das eben schon gesagt, Juden und Griechen und, Sklaven, Freie, unterschiedliche Hautfarbe, unterschiedliche Rasse. Aber das brachte Spannungspotenzial mit sich. Und wie wurde diese Einheit, um die es ja ging, die Paulus hatte an anderer Stelle noch viel mehr zugeschrieben. Einheit. Wenn jeder seins macht, das ist auch schön. Ja, jeder macht seins, aber wer macht meins? Oder wo wird aus dem meins und deins ein unser? Und das Spannende in diesem Text, durch die Taufe heißt es hier. Taufe ist mehr als ein Ritual. Irgendwann einmal angesetzt, sondern Menschen wurden durch die Taufe in den Leib Jesu hineingetauft. Ein Bekenntnis zu Jesus Christus als dem Herrn. Ein Erkennen, Jesus ist Gottes Sohn. Ein Leben mit Jesus Christus, weil man sein Leben in seine Hand gegeben hat. Weil man sich ihm übereignet hat. Und damit war auch immer konkrete Platzanweisung von Gott verbunden. Deine Gemeinde, dein Platz in dieser Gemeinde. Und wir feiern das jedes Mal. Das stand jetzt nicht in diesem Text drin, aber wir feiern das jedes Mal im Abendmahl auch. Ein Brot ist es, so sind wir viele ein Leib. Das macht deutlich, dieses eine Brot verbindet uns, fordert uns heraus, weil Jesus uns als seinen Leib betrachtet. Und ich glaube nicht, dass Jesus Wahrnehmungsstörung hat. Kann ich mir bei ihm nicht vorstellen. Sagt so, ne? Zwei oder drei oder mehr Klassengesellschaft. All das funktioniert nicht. Bei Organen liegt das auf der Hand. Einheit. Das muss einfach sein. Keiner kann dem anderen den Platz streitig machen. Aber wir können das. Wir Menschen kriegen das hin. Mit Eifersucht, mit Abgrenzung, was ich alles nicht bin. und wo wir neidisch auf andere gucken. Wir müssen immer wieder um unseren Platz kämpfen, indem wir durch Leistung überzeugen. Das ist zumindest gesellschaftlich so ein Ding. Das ist immer so ein bisschen Struggle for Life. So wirklich Kampf. Aber noch einmal deutlich, nicht so in der Gemeinde. Deinen Platz zu finden, deinen Platz auszufüllen. Und eigentlich hätte ich jetzt dieses Puzzleteil noch einfärben müssen, zu sagen, das ist dein Platz, unverwechselbar, einmalig. Gott möchte dich an einem Platz haben, den nur du ausfüllen kannst. Und er beruft dich in seine Gemeinde an deinen Platz. Er traut dir das zu. Und mir wird das immer wieder deutlich, auch im Kontakt mit Menschen. Es gibt Menschen, die wirst nur du erreichen können. Die erreiche ich nicht. Die erreichen andere nicht. Zu denen hast du Kontakt. Deine Chance. Und das hat auch etwas mit unserem Auftrag nach außen zu tun. Wir dürfen, nein, ich glaube, wir brauchen ein christliches Selbstbewusstsein, das sich daran ausdrückt, mein Herr hat mich an diesen Platz gestellt und mich mit dieser Gabe oder dieser Dienstgabe betraut. Das ist ein Standing, das ist ein, ja, im guten Sinne Berufung und Erfüllung zu sagen, hier darf ich sein und hier möchte ich sein und das möchte ich ausfüllen. Wir haben von Einzigartigkeit gesungen. In einer Ehe kommen auch zwei Einzelne, zwei Individuen zusammen und sie werden immer, obwohl sie eins werden, laut Bibel, sind es trotzdem zwei Persönlichkeiten. Und auch in einer Gemeinde gilt, du bist einzigartig. Mir liegt es geradezu auf der Zunge zu sagen, du bist einzig, vielleicht nicht immer artig. Bin ich auch nicht immer. Auch Pastoren haben manchmal so dunkle Gedanken. Und man sagt, habe ich das jetzt gesagt? Für Kinder ist es schlimm, wenn ihnen etwas eingeredet wird, zum Beispiel, aus dir wird nie etwas. Katastrophe. Oder, das schaffst du nicht, das wirst du niemals schaffen. Das sind so, manchmal ist es wie so ein Korsett, in das dann jemand hinein gepresst wird. Das kann die Entwicklung wirklich beschädigen, verhindern. Das Selbstwertgefühl klein werden lassen, nachhaltigen Schaden verursachen. Aber auch bei uns Erwachsenen gibt es das. Selbstwertgefühl im guten Sinne zu haben, ja, ich bin etwas wert, nicht, weil ich etwas kann, sondern weil ich so einzigartig bin wie mein Fingerabdruck, der mir meine Persönlichkeit sozusagen abbildet. Ich bin nicht nur ein unwichtiges Rädchen im Getriebe, wo es ganz egal ist, sondern meine Identität kommt daher, ich bin Kind Gottes, als Christ. Das hat für mich als Jugendlicher, das war eine der stärksten Erfahrungen, die ich gemacht habe. Vorher lief ich auch damit rum. Es gibt immer Leute, die können es besser und ich kann dies nicht, ich kann das nicht. Und dann zu sagen, wo hängt eigentlich mein Wert dran? Und es ist traurig, wenn mein Wert von anderen abhängig ist. Davon, welche Schuhe ich trage oder welche, ob da irgendwas, weiß ich, Adidas, Nike oder sonst was draufsteht, bei Erwachsenen vielleicht auch in adäquater Form, zu sagen, nein. Da hängt kein Wert dran, keine Originalität. Einzigartig bin ich als Kind Gottes und da hängt auch mein ganzer Wert dran. Und das Schöne ist, den kann dir keiner rauben. Ganz egal, was jemand sagt, das kann dir keiner wegnehmen. Wir dürfen nur den Fehler nicht machen, vergleich dich nicht mit anderen. Weil dieses Gucken nach links, nach rechts, es gibt, ich habe es schon mal gesagt und ich wiederhole das gerne, weil das für mich auch immer wieder ein Stück Korrektur ist. Es gibt immer Leute, die können was besser als du. Ob handwerklich, ob musikalisch, ob predigenderweise. Nein. Und trotzdem, guckt euch mal den Haufen an, den Jesus damals gehabt hat, diese 12 Leute, diese Jünger. Das waren zum Teil ganz schöne Klotzköpfe. Das waren schräge Typen. Und wenn wir die ausgesucht hätten, ich weiß nicht, ob wir sie ausgesucht hätten. Und Jesus hat gesagt, unter ihm will ich haben und dich will ich haben und dich will ich haben und das macht er heute genauso. Paulus schreibt das ja auch, nicht die Klugen, nicht die Herausragenden, nicht die mit Macht und Einfluss, die Einfachen. Also Gott wirklich nimmt dich ernst und nimmt dich wichtig. Du bist ein Original. Und das ist das Schöne, dein Wert ist einzig und allein und du bist von Gott abhängig und du bist wichtig für das Ganze. Das hat ja in diesem Ganzen zu tun. Dein Selbstwertgefühl, deine Identität hängt da dran. Und das heißt, Gott bestimmt diesen einmaligen Wert für dich. Und ich möchte das ganz einfach fassen. Ich bin von Gott geliebt. Ist das nicht toll? Egal, ob die Eltern einen geliebt haben, egal, was für eine Kindheit man gehabt hat, das gilt. Und ich wage sogar zu behaupten, das gilt nicht nur für Christen. Das gilt für jeden Menschen, der auf dieser Erde lebt. Ich bin von Gott geliebt. Selbst wenn ich Gott nicht liebe, aber ich bin von Gott geliebt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für jeden von uns gab. Also, hat auch etwas damit zu tun. Und einer für alle, alle für einen, zeigt sich auch in dem Nächsten. Wir brauchen einander. Also ich gehe jetzt mal vom Du zum Wir. Aber das kam ja eben auch schon bei den Liedern zum Tragen. Das Du und das Wir, das Persönliche, wir brauchen beides. Und vielleicht ist das der heikelste Punkt, weil wir oft den Eindruck haben, das läuft doch sehr gut ohne mich. Oder ich habe das selbst bei einer Ältestenwahl einmal erlebt, frische Ältestenberufung, und nach der Ältestenwahl oder Berufung sagt dann ein Ältester, macht mal ohne mich. Frisch berufen. Für mich war das ein Super-GAU, zu sagen, was machen wir hier eigentlich? Also, gefühlt unwichtig, austauschbar, egal. Manchmal haben wir solche Eindrücke, wenn wir ehrlich sind. Das merkt doch keiner am Sonntag, ob ich da bin oder nicht da bin. Es werden vielleicht die begrüßt, die lange nicht da gewesen sind. Macht mal die Probe aufs Exempel, wenn ihr jeden Sonntag da seid, ob euch noch mal jemand so das sagt, schön, dass du da bist. Manchmal muss man sich rar machen, um besonders gesehen zu werden. Das ist eigentlich schade, ne? Die anderen gehören nämlich zum Gemeindeinventar. Selbstverständlich bist du da. Schön. Ja, gar nicht. Also, ich denke, gefühlsmäßig ist das ernst zu nehmen. Wie können wir einander dieses Gefühl vermitteln? Das ist schön, dass gerade du da bist. Und ich meine dich mit Namen. Also nicht einfach zu sagen, naja, das ist so eine Floskel, so ein allgemeines Sätzlein. Und das sowohl eben halt bei denen, die regelmäßig kommen, die manchmal kommen, die das erste Mal kommen, nehmen wir das wahr. Und ich erlaube mir auch die Spitze, erweitert euren Horizont. Also sprich, werdet neugierig auf Leute, die eigentlich schon immer da sind, aber die ihr vielleicht gar nicht kennt. Auch das mag damit hinein. Wir brauchen einander, wir brauchen auch die, die du vom Gesicht her kennst. Aber kennst du sie? Gott hat eine etwas andere Sicht. Er weiß, dass Gemeinde nur im Miteinander funktioniert, und zwar aller. Es ist wie so ein Ineinandergreifen von Zahnrädern. Nehmt eins raus, am Anfang kann sich so viel bewegen, wie es will, aber am Ende bewegt sich gar nichts mehr. Genauso läuft es auch ein Stück in der Gemeinde. Jeder bekommt in der Gemeinde etwas und jeder gibt etwas. Diese Bilder von Augen und Ohr und Fuß und Hand und ja, es bildet genau das ab, zu sagen, wir brauchen einander. Also wenn ich mir das vorstelle, das reicht mir manchmal schon, wenn ich nachts mal aufstehe und versuche wieder ins Bett zu krabbeln und das Schienbein war auf Kollisionskurs mit dem Bettgestell. Das macht Spaß. Aber das tut nicht nur dem Schienbein weh, das tut dem ganzen Körper weh. Also, ne, ich merke sehr wohl alles. Merken wir das noch voneinander? Kriegen wir das mit? Ich habe mich so gefreut, Rika, dass du das vorweg, ich hätte sonst hinterher angeschoben, aber es ist toll, so dieses füreinander beten, voneinander wissen, das wahrzunehmen. Und wir dürfen eben halt dieses, ja nicht nur über die Funktionen und Aufgaben denken, sondern den anderen anzurufen, den anderen zu grüßen, den anderen zu besuchen, dem anderen zu helfen, zurechtzuhelfen, füreinander zu beten. Es gibt vielfältige Möglichkeiten. Ein kurzer Gruß, eine kurze Worts. Wir haben so viele Möglichkeiten. Wenn Gemeinde der Leib Christi ist, und davon gehe ich aus, dann können wir entweder dazu beitragen, miteinander zu leben und füreinander zu arbeiten, einander zu ergänzen, den Auftrag, den uns Gott gegeben hat, auch nach außen hin auszufüllen, in Ergänzung, in Einheit unter Leitung seines guten Geistes. Da werden Leute neugierig, wie ist das möglich? Wie heißt das? Seht, wir haben sie einander so lieb. Ja. Oder heute wird es vielleicht heißen, seht, wie kommen die alle so gut ohne einander aus? Die brauchen sich gar nicht. Wäre auch so. Oder das andere, durch Selbstüberschätzung und Egoismus, Korinth, war das der Fall, dafür zu sorgen, dass es klemmt, dass es hakt, dass es gegeneinander gerichtet ist, dass da nichts etwas nach außen hin ausstrahlt, was neugierig macht auf mehr, sondern man kann nebeneinander existieren, ohne Zusammenhalt, ohne Einheit. Und auch hier wieder, da, ich brauche dich und du brauchst mich. Das ist so. In der Gemeinde ist das genauso. Ich brauche dich und du brauchst mich. Leute, wir haben hier sowas. Zwischendurch kriege ich manchmal Gelüste, mit einer Schere hier beizugehen. Nicht um das kaputt zu machen, Carola, das weiß ich, dass du dich sofort meldest an der Stelle. Aber manchmal habe ich den Eindruck, wir haben hier so einen Kreis, die sind gut miteinander vernetzt. Und wir haben da einen Kreis, der ist auch prima miteinander vernetzt. Aber die haben nichts miteinander zu tun. Ich brauche dich, du brauchst mich, auch über diese, ich sag mal, Entfernungen, quer durch die Gemeinde. Auch das hat alles mit diesen Gaben zu tun, weil Gott das Ganze sieht, die Einheit sieht. So, und noch ein letztes. Ihr müsst da durch, Gott hat euch in meine Hand gegeben, ihr steht nicht auf, das ist schön. Wir teilen miteinander. Und das ist nämlich nochmal, das bündelt das Ganze nochmal. Keiner lebt für sich allein, sondern ist eingebettet in dieses Miteinander von Gemeinde. Der anderen Menschen, die so ganz anders ticken, die vielleicht auch so ganz anderen Blickwinkel haben als ich. Das Ergehen des Einzelnen hat Auswirkungen auf die ganze Gemeinde. Mit einem Wort oder einem Satz, was einen betrifft, betrifft alle. Ist so. Ich freue mich riesig, Wolfgang, dass ich dich sehe. In unserer Mitte. Das ist für mich Euangelion. Ja. Und jetzt habe ich ganz viele andere nicht gegrüßt. Entschuldigt das bitte. Ich nehme das mal als Pass pro Toto auf Neudeutsch zu sagen, als ein fürs Ganze, um es deutlich zu machen. Aber zu sagen, ich freue mich. Darf ich das nicht ausdrücken? Wir gehen gemeinsam, ja, mit Freude und auch mit Leid um. Das heißt, wir nehmen Anteil am Leben voneinander. Martina und ich haben das haben heute Morgen nochmal drüber gesprochen, eigentlich im anderen Zusammenhang, aber wie gut es ist, sich aufgehoben zu fühlen, wenn du selber keine Kraft hast, wenn du selber einen Schicksalsschlag erleiden musst und dann zu sagen, da sind Menschen, die halten und tragen dich, das ist ein Netz. Das ist gut, das zu haben. Und wir freuen uns über das Gute bei dem anderen. Und wir leiden mit, wenn es da irgendwo Schweres zu tragen gibt. Ob das nun bei Annes, bei Manfred, bei Jean-Marc oder. Sagen, ja, kriege ich das noch mit? Habe ich das noch auf dem Herzen? Melde ich mich? Wie sieht es aus? Es ist eine der wichtigsten Aufgaben von Gemeinde. Eben halt nicht jeder macht sein Ding. Jeder sieht zu, wie er klarkommt. Wie kommst du klar? Kann ich dir helfen? Was brauchst du? All das spielt hier mit hinein. Es geht um ein Miteinander, ein Füreinander, ein Wir-Einander. Das heißt nicht nur darum, gemeinsam zu funktionieren. Das ist nicht funktional. Es ist zwar auch schön, wenn das so etwas beim Haus- und Gartentag dann mal so fokussiert, sichtbar wird und man hinterher sagt, Mensch, oh ja, da waren Leute tätig, da kann man was merken. Ja, aber sondern wirklich so füreinander da zu sein, das stärkt das Miteinander und es ist eine wichtige Gegenbewegung zur Anonymität innerhalb unserer Gesellschaft und dem Individualismus. Jeder muss alleine durchkommen. Nicht wir suchen uns unsere Nachbarn aus, sondern Gott stellt uns zusammen. Das werden wir gleich noch miteinander singen. Aber ich weiß, das ist nicht nur aus unserer Gemeinde, ich weiß, in Schwelm war das auch so ein Ding, oh nee, nicht schon wieder dieses Lied. Muss das sein? Müssen wir das im Gottesdienst singen? Dann achtet bitte auf den Text und singt von mir aus nicht mit. Aber lest den Text und macht ihn zu eurem Gebet. Gut, dass wir einander haben. Gut, dass wir einander sehen, Sorgen, Freuden, Kräfte teilen und auf einem Wege gehen. Gut, dass wir nicht uns nur haben, dass der Kreis sich niemals schließt und dass Gott, von dem wir reden, hier in unserer Mitte ist. Und gleichzeitig natürlich auch bei den anderen. Gott stellt uns zusammen. Dich und mich. Und den Menschen, den ich gar nicht mag, und den hat er auch in seiner Gemeinde. Kurios. Ob ich in Judas Ischariot damals da reingetan hätte in meinen Zwölferkreis? Mit Sicherheit nicht. Aber er hatte seinen Platz. Und nicht wir, ich sage das nochmal, suchen uns das aus. Hielande, einer für alle, alle für den einen, das ist Aufgabe. Und ich sage auch ganz ehrlich, das ist herausfordernd. Da sagt keiner, das ist einfach. Überhaupt nicht. Sondern das braucht oft Kraft, das braucht Gebet. Da leiden wir mitunter dran. Ich möchte mich mit meinen Gaben und meinen Grenzen einsetzen, damit alle was davon haben und damit durch dieses Miteinander Gott geehrt wird. Soli Deo Gloria, allein Gott zur Ehre. Und das kann nämlich dein Standort bestimmt sein. Ist das, was ich mache, zur Ehre Gottes? Oder zu meiner? Komme ich dabei raus? Eine gute Nachricht zum Schluss. Wir dürfen uns nach Gaben, das war nämlich auch im Text zum Schluss, nach Gaben ausstrecken. Sie sozusagen, ja, sozusagen unsere persönliche, ich sage das mal so, in gefährlicher Weise, unsere persönliche Wunschliste darauf setzen. Aber ihr seid sicher, der Heilige Geist teilt jedem zu, wie er das will, nicht was auf meiner Liste draufsteht. Und am nächsten Sonntag wird es darum gehen, was noch viel, viel wichtiger ist als alle Gaben zusammen. Ich kann das gerne schon verraten, weil das Bild seht ihr sowieso, es geht um das Thema Liebe. Weil ohne Liebe gongt es hier nur in der Gemeinde, scheppert es hier nur, knallt es hier nur. Genau das brauchen wir, den Kitt, der alles zusammenhält, der uns zum Miteinander befähigt, und diese Liebe Gottes ist in unsere Herzen ausgegossen worden. Versickert oder sprudeln wir über? Jesus Christus, hab dir von Herzen Dank, dass du uns so vielfältig geschaffen hast, so unterschiedlich, herausfordernd, reibend, schwierig. Und doch willst du nicht ohne uns sein. Und ich bitte dich für mich um Vergebung, wo ich manchmal das Gefühl habe, ich freue mich mehr, wenn jemand nicht da ist, als dass jemand da ist. Aber du bist derjenige, der entscheidet, wer dazugehört. Du bist derjenige, der uns den Platz gibt. Du bist derjenige, der uns mit Gaben beschenkt hat für das Miteinander, zu deiner Ehre. Bitte, mach du uns neugierig drauf und schenk du uns Kraft und Vertrauen in deine Auswahl, und dass wir dann auch den Mut haben, das auszuprobieren, einzusetzen, zu wachsen, zu reifen und in einer Einheit zusammenzuwirken. Vergib du, wo wir dir entgegenarbeiten. Vergib du alle Vorbehalte, alle Verurteilung und Beurteilung, und setz du uns frei. In deinem Namen, Jesus. Amen.